Entscheider treffen Haider.
Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind.
Jetzt bei uns im Podcast.
Herzlich willkommen, ich bin Lars Haider. Nach dem für die Ampelparteien schwierigen Wahlen in Thüringen und Sachsen hat der SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert gesagt, dass man jetzt die großen angekündigten, zum Teil lang angekündigten Projekte umsetzen muss. Und dafür hat man ja nur noch bis zur nächsten Wahl gute 12 Monate Zeit. Und heute wollen wir mal eines dieser Projekte uns sehr, sehr genau angucken. Es ist ein großes Projekt und es ist, anders als viele andere Projekte, schon auf dem Weg. Und ich freue mich sehr, dass der Mann, der dieses Projekt, das ist kein Gesellenstück, das ist eigentlich schon ein Meisterwerk, auf den Weg gebracht hat und vollenden will, dass der heute hier ist. Ich freue mich auf jemanden, den man niemandem vorstellen muss. Ich freue mich auf Karl Lauterbach, den Bundesgesundheitsminister und die Krankenhausreform, über die wir heute sprechen wollen. Lieber Herr Lauterbach, wobei das Gesetz hat einen anderen Namen. Und ich versuche nicht, ihn auszusprechen. Sie können ihn aber aussprechen. Es ist vielleicht der längste Name eines, nee, ist es vielleicht gar nicht, aber es ist ein unglaublicher Name.
Ja, es ist in der Tat so. Vielen Dank, Herr Haider, für die großzügige Vorstellung. Bleiben wir einfach beim Namen Krankenhausgesetz, weil es ist das große Krankenhausgesetz, größte Reform im Krankenhaussektor seit wahrscheinlich 20 Jahren. Und daher bekannt eigentlich als das also Krankenhausgesetz. Hier geht es um Struktur, Vergütung, Neuaufbau, also ein großes Gesetz, was aber auch dringend notwendig ist.
Aber es heißt Krankenhausverbesserungserneuerungs, wäre es richtig?
Es geht also zunächst einmal um die Verbesserung der Versorgung, okay, und also um die bessere Honorierung im Krankenhaus. Somit ist es ein Entgeltgesetz und ein Versorgungsgesetz und aus diesen beiden Komponenten setzt sich der Name zusammen.
Genau. Wir sprechen gleich ausführlich darüber, weil ich finde es interessant, mal zu verstehen, was passiert da eigentlich. Wo liegen die Kritikpunkte? Sind die eigentlich berechtigt? Es würde aber nicht natürlich jeder den Kopf abreißen, wenn ich sie jetzt hier habe und sie nicht einmal noch kurz ansprechen würde auf das, was in Sachsen und in Thüringen passiert ist. Ich hatte kurz bevor Sie kamen ein Gespräch mit Manfred Göllner von Forsa und habe ihn eigentlich gefragt, Herr Göllner, ist die Aufregung, was die Ampel anbelangt, in Sachen Sachsen und Thüringen eigentlich berechtigt? Denn niemand hat von der SPD erwartet, selbst unter besten Bedingungen, dass man in den beiden Ländern zweistellig wird. Das sind Länder, in denen die SPD eigentlich immer schon Probleme gehabt hat. Insofern fand ich jetzt der Wirbel, der gemacht wurde um diese Wahl, wo man einstellig wird, nicht viel schlechter als vor 5 Jahren, fand ich jetzt gar nicht so angemessen.
Ich schon, muss ich sagen, okay, weil es geht ja um mehr als also die Frage, ob wir jetzt einstellig sind oder also ob wir 5 oder 6 oder 7% haben. Sondern es geht darum, was ist also hier eigentlich passiert. Und wenn eine gesichert rechtsradikale Partei wie die AfD in Thüringen die stärkste Partei wird und das in einem Umfeld, wo die Partei sich auch noch radikalisiert hat, dann ist das ein katastrophales Ergebnis. Das ist eine Katastrophe. Diese Wahl ist zu betrachten aus der Perspektive, was bedeutet die Wahl für diese Länder. Und für diese Länder ist das einfach eine schreckliche Nachricht und daher finde ich, ist der Wirbel um die Ergebnisse richtig und wichtig und leider haben wir als Ampel auch mit dazu beigetragen. Das muss man selbstkritisch sagen. Somit finde ich, ist die Diskussion, diese große Diskussion, die wir derzeit führen, die ist angemessen. Trotzdem müssen wir weitermachen. Ich habe schon also Tag nach der Wahl, also an dem Montag, haben wir gestern haben wir eine sehr wichtige Sitzung, Berichterstattergespräch in der Ampel gehabt, haben wir uns stundenlang weiter über die Krankenhausreform gebückt und sind da mit rauchenden Köpfen also an die Arbeit gegangen. Somit die Arbeit muss weitergehen an den Gesetzen. Da haben wir viel vor, aber wir müssen auch gleichzeitig darüber nachdenken, was können wir tun, um solche Wahlergebnisse zurückzudrängen? Wie also konnte das passieren?
Was können Sie denn tun?
Ich glaube, also das Wichtigste, und hier bin ich sehr altmodig, das bitte ich zu verzeihen, zu entschuldigen, aber ich bin sehr altmodig. Das Wichtigste, was wir zunächst einmal tun müssen, das ist eine notwendige Bedingung dafür, dass es überhaupt weitergeht, wir müssen gute Arbeit liefern. Wir müssen Gesetze machen, wir sind Geber mit dem Bundestag, also die Regierung muss Gesetze vorbereiten, das Parlament beschließt das. Und die Qualität unserer Arbeit drückt sich darin aus, sind wir in der Lage, Probleme zu lösen? Mhm. Kriegen wir was weggewuppt? Kriegen wir was hin in dem Sinne? Daher, also glaube ich, ist es sehr wichtig, dass wir also das, was wir also am Anfang der Legislaturperiode gut gemacht haben, was dann ein bisschen durch die Haushaltsdebatte also zurückgedrängt worden ist, also kriegen wir das wieder stärker hin, Gesetze machen. Ich habe derzeit 7 Gesetze im parlamentarischen Verfahren, ein 8. also kommt morgen rein, wir haben noch viel vor. Und so ist es auch in einigen anderen Bereichen. Wir müssen unsere Hausaufgaben machen, Gesetze machen. Die Gesetze sind kein Selbstzweck, sondern es ist so viel liegen geblieben, das muss weggewuppt werden, sonst also ist der Bürger unzufrieden.
Aber die entscheidende Frage ist ja, merkt der Bürger die Auswirkung dieser Gesetze noch? Fangen wir jetzt mal an mit der Krankenhausreform. Wann wird man merken, dass die Krankenhausreform wirkt? Das wird ja nicht mehr in der Legislaturperiode sein. Das wird vielleicht nicht mal in der nächsten Legislaturperiode sein, oder?
Doch. Das ist also diese Gesetze merkt man sofort. Also im Gesundheitswesen und in anderen Bereichen ist es auch so, merkt man die Gesetze sofort. Wir haben zum Beispiel ein Gesetz gemacht, da geht es um die schnellere Digitalisierung. Gehen Sie heute in die Apotheke, haben Sie das E-Rezept. Mhm. 20 Jahre darüber geredet worden, jetzt ist es da.
Das muss man sich überlegen. 1998 habe ich nochmal nachgeguckt, die erste Diskussion über das E-Rezept. In der Zwischenzeit haben es, glaube ich, 19 von 27 EU-Ländern haben das. Genau. Deutschland ist dann das 20. geworden.
Ja, aber das ist die schlechte Nachricht. Ja. Aber die gute Nachricht ist, als ich ins Amt gekommen bin, ich bin ja wirklich ein Digital-Freak, wenn Sie so wollen. Also ich interessiere mich sehr für künstliche Intelligenz, lese da sehr viel also darüber. Ich bin wahrscheinlich der einzige Bundesminister, der Ihnen im Detail erklären könnte, wie also bei ChatGPT der Transformer funktioniert und so weiter. Also ich bin da wirklich also sehr interessiert. Daher, das Gesetz ist da. Das E-Rezept funktioniert. Und wir werden auch im Januar und im Februar werden wir die elektronische Patientenakte haben. Die wird dann auf Ihrem Handy sein. Somit, das ist erlebbar. Gesundheitsgesetze sind erlebbar. Das ist auch für die Krankenhausreform so. Wenn die Krankenhausreform kommt, dann wird es plötzlich eine Riesendebatte geben, welches Haus ist spezialisiert für was. Wir haben da jetzt den Klinikatlas schon gemacht. Wir sehen jetzt schon, dass also viele Menschen, die eine komplizierte Operation oder eine komplizierte Behandlung vor sich haben, dass die sich stärker spezialisierte Häuser suchen. Somit, das funktioniert jetzt schon. Gut gemachte Gesetze, nicht nur im Gesundheitsbereich, die merkt der Bürger sofort. Das also verkauft sich mehr oder weniger von allein, wenn es da ist.
Wobei Sie jetzt erstmal, haben Sie für Schlagzeilen gesorgt mit der Ankündigung, und da war gleich die Empörung groß, gerade bei den gesetzlichen Krankenkassen, natürlich sprechen wir gleich drüber, dass Sie gesagt haben, im nächsten Jahr werden die Beiträge steigen müssen, um diese Krankenhausreform zu finanzieren. Wobei ja eigentlich die Hoffnung bei den Bürgern da draußen ist, durch die Krankenhausreform wird das Gesundheitswesen weniger teuer werden, und nun steigen erstmal nächstes Jahr, sagt der Gesundheitsminister, die Beiträge.
Ja, so ist es. Also natürlich hat der Bürger recht. Wir haben zu viele Krankenhäuser. Ein Drittel der Krankenhäuser steht leer. Und wir haben sehr viele Patienten mit hochkomplizierten Eingriffen, die gemacht werden müssen, die in Krankenhäusern gemacht werden, die dafür nicht optimal geeignet sind. Das wird auch oft aus ökonomischen Gründen gemacht. Das würden Ihnen die Kollegen aus der Medizin sagen. Daher sind die meisten Ärzte, die im Krankenhaus arbeiten, und auch die meisten Wissenschaftler ja für die Reform. Die Reform hat ja wissenschaftlich also Rückenwind auch in der Fachpresse. Und somit, die Reform wird die Kosten senken bei gleichzeitiger Verbesserung der Behandlung, aber erstmal muss investiert werden. Und da bin ich ehrlich gewesen und habe gesagt, die Reform kostet jetzt erstmal Geld, der Beitragssatz wird steigen. Das ist nicht der einzige Grund für den vor uns liegenden Beitragssatzanstieg, aber da bin ich offen und gerade raus gewesen. Gab den einen oder anderen, der hat gesagt, also schiebt das doch Robert Habeck rein, also die Wirtschaft brummt nicht, drum steigt der Beitragssatz, oder wiederum andere haben gesagt, man schiebt das doch Christian Lindner rein, also dass er keine Steuern zur Verfügung stellt. Das ist nicht meine Art. Ich verstecke mich nicht hinter den Kollegen, sondern das ist so. Wir investieren hier. Das ist eine wichtige Reform. Die kostet jetzt erstmal ein bisschen an Geld. Aber ich will auf der Strecke, bis die Reform wirklich wirkt, die Krankenhäuser nicht ohne Not in die Insolvenz gehen lassen. Daher habe ich das so gesagt. Das hat nicht jedem gefallen, war aber aus meiner Sicht richtig.
Um nochmal zu erklären, warum braucht man das eigentlich? Man denkt ja immer, Deutschland hat ein tolles Gesundheitssystem. Also ein sehr teures Gesundheitssystem, sagen Sie, und auch ein gutes, aber eben kein sehr gutes?
Ja, Stand heute? Nicht, ja, das ist richtig. Also es liegt, also zunächst mal, man muss unterscheiden Krankenhaus und Gesundheitssystem. Ja. Unser Gesundheitssystem ist das teuerste in Europa, wenn man mal die Schweiz also rausnimmt. Die Schweiz hat auch ein sehr, sehr teures Gesundheitssystem, wahrscheinlich noch etwas teurer als unseres. Aber wir liegen in der Qualität nur im Mittelfeld und wir haben daher auch zum Beispiel keine gute Lebenserwartung. Die Lebenserwartung zum Beispiel in Spanien, in Italien, also in Frankreich, in Belgien, in Holland, in den Niederlanden, in Finnland, also in Schweden, in Luxemburg. Also in diesen Ländern ist die Lebenserwartung höher als bei uns. Wir liegen zurück, weil wir also bei den Herz-Kreislauf-Erkrankungen, aber auch bei den Krebserkrankungen, in der Vorbeugung, aber auch in der Versorgung Defizite haben. Mhm. Das wird der Laie nicht denken. Er wird denken, Deutschland liegt da sicher vorn. Wir werden doch besser sein als die Spanier oder die Italiener.
Die
oder
so viel Weißbrot für die essen
und so. Genau, das ist, also, aber es ist nicht so. Wir liegen da zurück und mittlerweile ist der Unterschied auch wirklich nennenswert. Also in Deutschland stirbt man im Vergleich zu diesen westeuropäischen Ländern 1,5 Jahre oder 1,7 Jahre früher. Gerade Männer sind betroffen und daher haben wir viel zu tun. Auch im Krankenhaussektor haben wir die Situation, dass wir Spezialkliniken haben, die machen eine ganz tolle Arbeit, aber die Leistung wird auch in Häusern gemacht für sehr komplizierte Eingriffe, die da nicht so qualifiziert sind. Im Raum Köln zum Beispiel, also wenn Sie jetzt also einen Radius von 50 Kilometern um Köln herumziehen, operieren 85 Kliniken Darmkrebs. Das ist viel zu viel. Davon sind sehr viele Häuser nicht spezialisiert. Die machen das nicht oft genug. Die haben dafür keine besonders ausgebildeten Ärzte. Da wird sich auch kein Arzt für diesen Eingriff operieren lassen, muss man da ehrlicher halber sagen. Aber unser Vergütungssystem ist so unsinnig, dass die Häuser tatsächlich fast gezwungen sind, solche Eingriffe auch zu machen, weil sie sonst nicht über die Runden kämen. Und daher ist das ein schlechtes System. Die Reformen sind überfällig, sind ja lange liegen geblieben. Keine Parteipolitik. Wir haben mitregiert, sind lange liegen geblieben, aber keine Parteipolitik hier. Wir müssen aber jetzt da hinkommen und müssen die Reform machen.
Um das nochmal zu erklären, vorher hat es eine Reform gegeben, wo es dann darum ging, die Aufenthaltsdauer in Krankenhäusern möglichst zu reduzieren, möglichst schnell die Leute zu behandeln und man behandelte die Fälle. Für bestimmte Fälle, also letztendlich für bestimmte Operationen, Behandlungen gab es Geld. Künftig, dass man es mal versteht, kriegen die Häuser zunächst einmal den Sockelbetrag, den kriegen sie theoretisch ohne eine einzige Operation gemacht zu haben, rein theoretisch.
Nicht ohne eine einzige Operation gemacht zu haben, aber doch also ohne dass sie so viele Operationen machen, wie sie können. Das System, was wir jetzt haben, was wir ablösen, funktioniert wie folgt. Sie kriegen einen Preis für eine Operation, der ist immer der gleiche. Und Sie kriegen etwas mehr, wenn der Fall kompliziert ist. Mhm. Was würden Sie in solch einem System erwarten?
Der Fall ist immer kompliziert.
Sie würden erwarten, zum einen, dass also jeder so viel operiert, wie er kann, viel Messer, viel Geld. Mhm. Zum Zweiten, Sie würden erwarten, dass jeder gerne die schweren Fälle operiert, weil schwere Fälle mehr Geld. Und Sie würden darüber hinaus auch noch erwarten, dass die Häuser, die Fälle besonders billig operieren, Gewinne machen. Die Häuser, die mit hoher Qualität arbeiten, machen Verluste. Genau das sehen wir. Es wird zu viel operiert. Kleine Häuser wollen auch komplizierte Fälle machen, weil dafür gibt's mehr Geld. Und es ist dann auch noch so, dass die Häuser, die besonders gut sind, weil sie pro Fall teure Ärzte einsetzen, viel Labor, dass die Verluste machen. Mhm. So machen fast alle Unikliniken in Deutschland Verluste. Ein durch und durch unsinniges System, das steht strittig bei keinem. Mhm. Und jetzt war aber immer die Frage, gibt's mal einen Gesundheitsminister, der bereit ist, das anzugehen, weil alle wollen eine Reform, aber wenn die Reform dann kommt, dann wollen alle eine andere Reform, nämlich die Reform, lass doch alles so, wie es jetzt ist und gib uns mehr Geld. Mhm. Und also somit habe ich die Reform aufgenommen, mit der Unterstützung von Bundeskanzler Scholz, hat es sofort mitgetragen, wir machen eine große Reform, andere auch zum Teil unpopuläre Reformen, da wird auch nicht jedes Land sofort mitziehen. Und wir wehren die Alternative ab, die jeden Tag vorgetragen wird. Lass uns doch einen dritten Weg gehen, einen deutschen Weg gehen. Wir lassen alles so, wie es ist. Es gibt aber mehr Geld. Und das haben wir immer wieder gemacht. Und da ich das abwehren muss, ist die Reform auch nicht ganz unstrittig. Es gibt Widerstände.
Das ist klar, aber man kann ja immer gucken, wie machen das die anderen eigentlich. Ich habe auch mal mit Scholz lange darüber gesprochen, über das Gesundheitswesen. Und er sagte dann, es ist ja schon erstaunlich, dass die Holländer zum Beispiel so viel weniger mit Knieproblemen haben und so viel weniger Rückenprobleme haben und so viel weniger zum Arzt gehen und viele andere Länder auch. Das System fördert das aber auch natürlich. Unser System und das holländische System zum Beispiel nicht.
Ja, sicher, das ist richtig. Ich kenne das holländische System sehr gut. Ich habe in Aachen Medizin studiert und also direkt also an der Grenze zu Holland gelebt. Also hab dort auch also Freunde und dergleichen. Das holländische System legt etwas mehr Wert auf Vorbeugung, aber auch dort sind wir unterwegs. Also wenn ich jetzt all die Gesetze hier vortragen würde, an denen wir gerade arbeiten, wäre die Redezeit schon vorbei. Mhm. Aber lassen Sie mich eines erwähnen, das gesunde Herzgesetz, das klingt enorm kitschig, das klingt so ein bisschen fast niedlich oder was auch immer, das ist auch ein sehr wichtiges Gesetz und hat mit Holland zu tun, weil wir bei den also Herzinfarkten und Schlaganfällen viel zu wenig für die Vorbeugung tun. Wir behandeln den Bluthochdruck und auch die Fettstoffwechselstörungen zu spät und auch zu schwach. Das wird in Holland besser gemacht. Daher haben wir hier Handlungsbedarf. Aber auch dieses Gesetz ist schon im parlamentarischen Verfahren. Das hat also das Kabinett schon beschlossen. Und daher wollen wir bei der Vorbeugung auch so ein bisschen die holländischen Erfahrungen nutzen.
Bei der Krankenhausreform nochmal, das waren wir vorhin stehen geblieben. Also die kriegen jetzt auch natürlich Geld dafür, was sie behandeln. Aber sie kriegen zunächst erstmal, glaube ich, einen Sockelbetrag.
Genau, 60% des Budgets, also in einer Leistungsgruppe. Leistungsgruppen kann man sich ungefähr vorstellen wie Abteilungen, meinetwegen Wirbelsäulenchirurgie. Genau. Da kriegen sie 60% dessen, was die Wirbelsäulenchirurgie an Kosten produziert in ihrem Haus. Die kriegen sie erstmal im wesentlichen Fall unabhängig.
Wenn sie nachweisen können, dass sie das besonders in der Vergangenheit besonders gut gemacht haben, dass sie Top-Leute bestellt haben, dass die Leute nicht zu lange da sind.
Genau, ist, sie müssen nachweisen, dass sie überhaupt die also da erstmal, das klingt jetzt absurd, aber es ist so, das ist nicht überall gesichert. Sie müssen erstmal auch Fachärzte haben, die also ausgebildet sind in der Wirbelsäulenchirurgie. Und sie müssen auch eine Neurologie haben. In Deutschland haben wir die Situation, dass Wirbelsäulenchirurgie auch gemacht wird in Kliniken. Da macht das der Allgemeinchirurg, der gar kein Spezialist ist für die Wirbelsäulenchirurgie. Und im Haus ist dann noch nicht mal eine Neurologie. Denn wenn was schief geht, dann haben sie noch nicht mal eine neurologische Versorgung. Oder vielleicht muss die Wirbelsäule gar nicht operiert werden. Vielleicht ist das ein neurologisches Problem, was mit der Wirbelsäule gar nichts zu tun hat. Trotzdem gibt es in Deutschland viele Kliniken, die machen auch Wirbelsäulenchirurgie und haben keine Wirbelsäulenspezialisten und auch keine Neurologie. Natürlich wird kein Arzt sich dort operieren lassen, aber trotzdem operieren noch Ärzte, weil die Häuser brauchen das Geld. Und wir haben auch zu wenig Problembewusstsein diesbezüglich. Also wir haben uns immer damit zufrieden gegeben, dass man also einfach lamentiert hat, das deutsche System, also ist ein Top-System, wir haben nur zu wenig Geld. Das entspricht nicht der Wahrheit, sondern wir brauchen unbequeme Reformen. Und dazu zählt auch, dass ich sicherstelle, dass der Wirbelsäulenchirurg sein Brot gegessen hat in dem Bereich und dass wir einen Neurologen haben.
Und dass er schon mal gemacht hat. Da fragen sich natürlich alle, wir haben ungefähr, Sie verbessern mich, wenn ich Quatsch sage, 1400 Krankenhäuser.
1700
ungefähr, Krankenhäuser. Ja. Was passiert mit den Krankenhäusern, die kein Spezialgebiet haben? Die schließen dann.
Nein. Also die Kliniken, die keine Spezialversorgung haben, die Brot- und Butterkrankenhäuser, die wir auf dem Land unbedingt benötigen, die bekommen eine Finanzierung mit Zuschlägen, dass sie ohne diese komplizierten Eingriffe demnächst leben können. Da gibt es dann also die Möglichkeit, dass die also die kleine Chirurgie machen, die kriegen diese Vorhaltepauschalen, sodass schon mal 60% der Vergütung da sind, dass sie nicht einen Fall nach dem anderen machen müssen. Und die bekommen für das Brot- und Buttergeschäft auch auch Zuschläge. Es wird Zuschläge zum Beispiel geben für also die Notfallversorgung, die Intensivmedizin, die Schlaganfallversorgung, die Unfallversorgung, also Traumatologie, für Kinderheilkunde und für die Geburtshilfe. Da haben Sie 6 Zuschläge. Wenn das Haus dann auch noch in der Fläche das Haus ist, was man dringend braucht, dann gibt es noch 4 Sicherstellungszuschläge. Somit kriegen die Häuser bis zu 10 Zuschläge. Und sie bekommen auch diese 60% mehr oder weniger Fallzahl unabhängig. Das heißt, auf dem Land werden die kleinen Häuser so abgesichert, dass sie das große Besteck nicht mehr auspacken müssen.
Und Hintergrund, sagen Sie, wenn wir das nicht machen, gehen die pleite.
Die gehen in die Pleite. Ja. Also wenn die Reform, ich höre oft, also die Reform wird dazu führen, dass die kleinen Häuser in die Pleite gehen.
Ja.
Das Gegenteil ist die Wahrheit. Machen wir die Reform nicht, würden wir die Reform nicht machen, würden die kleinen Häuser auf dem Land, die wir dringend benötigen, die würden nicht bestehen können. Ich will, dass die kleinen Häuser, und da bin ich übrigens im Einvernehmen mit unseren Ampelfraktionen, wir wollen, da spreche ich wirklich für uns als Gruppe, wir sind im Gesundheitsbereich ein Team, kann ich sagen, Team Ampel Gesundheit. Wir wollen, dass die also kleinen Häuser überleben können auf dem Land, die man benötigt, ohne dass sie Eingriffe machen müssen, die sie in Wirklichkeit nicht so gut können.
Trotzdem wird es ja dazu führen, dass es am Ende der Reform nicht 1700 Kliniken mehr gibt, sondern deutlich, was ist eine Zahl, die Deutschland braucht? Wir sagen, das reicht eigentlich völlig aus, wenn Sie sagen, das ist ja verrückt, ein Drittel der Krankenhausbetten steht leer, da würde man ja denken, dann brauchen wir die ja nicht.
Ja, also ich will da keine Zahl nennen, aber es ist ganz klar, wir haben eine Überversorgung, also zu viele Häuser, insbesondere in den westdeutschen Großstädten. Das ist kein Geheimnis. Da haben wir zum Teil also die Top-Kliniken. Zum Teil haben wir wirklich in Großstädten haben wir Top-Kliniken, zum Beispiel auch hier in Hamburg. Mhm. Wir haben aber auch, oder in Köln beispielsweise, Stuttgart, München, wir haben dann aber auch dort sehr viele kleinere Häuser, die eigentlich nicht immer bedarfsnotwendig sind. Das ist auch deshalb wichtig, weil wir brauchen dringend die Pflegekräfte und die Ärzte, die in diesen Einrichtungen arbeiten. Das ist nicht also so, dass wir da also Personal haben, auf welches wir verzichten könnten. Aber wir betreiben dort zu viele Kliniken und zum Teil ist es dann auch noch so, dass die schwierigen Fälle, die die Uniklinik zum Beispiel jederzeit gerne und gut versorgen würde, auf die man in der Uniklinik wartet oder in der Spezialklinik.
Weil die Pfleger fehlen.
Die kommen dort nicht an. Entweder fehlen die Pfleger und die Ärzte oder aber sogar die Patienten fehlen, weil die nie überwiesen werden. Die kommen dort nicht an. Ich sprach jetzt mit einem Kollegen, kann man ja sagen, also in einer großen, sehr spezialisierten Krebsklinik in Sachsen, den ich gut kenne, und er sagte auch, also wir hätten hier noch Platz, wir hätten noch also Möglichkeiten, diese Spezialkrebsbehandlung zu machen, aber wir kriegen die Patienten nicht. Die werden dann aus wirtschaftlichen Gründen zum Teil in den kleineren Häusern gemacht, wo die Prognose dann natürlich eine ganz andere ist. Und das muss beseitigt werden. Daher ist die Reform bedeutsam, auch für die Qualität der Versorgung.
Und da hat Olaf Scholz mal einen Satz gesagt, wo alle erst geschluckt haben. Sie dachten, meinte das ernst? Er hat gesagt, wir haben gar keinen Pflegenotstand, wir haben einfach zu viele Betten. Das heißt, ja, wenn diese Betten verschwinden, dann kann man diese Pfleger und Pfleger zumindest theoretisch, statistisch auf die Häuser verteilen und dann wäre die Auslastung, Ausstattung da deutlich besser.
Ja, gemessen also an der Bevölkerung haben wir tatsächlich also noch, das mag sich ändern, wir arbeiten daran, dass es sich nicht ändert oder es sich sogar verbessert. Wir haben zum Glück auf die Bevölkerung bezogen, haben wir genug Pflegekräfte. Aber also die Babyboomer werden alt. Wir müssen jetzt wirklich die Strukturen also richtig machen. Ich glaube, dass in der Krankenhausversorgung, aber auch in der Facharztversorgung, in der psychotherapeutischen Versorgung, bei den Gesetzen, die wir jetzt gerade machen, wir sind ja wirklich derzeit in einem Spurt der Gesetzgebung. Da entscheidet sich die Versorgungsqualität der Babyboomer-Generation in den nächsten 6 Monaten. Ich glaube tatsächlich.
So kurz?
Ja, wir haben ja derzeit also ganz wichtige Gesetze zusammengelegt, die wir da derzeit machen. Also die Gesetze der nächsten 6 oder sieben Monate, die wir jetzt also als Ampel Team Gesundheit machen, werden mitentscheidend sein für die Qualität der Versorgung der Babyboomer. Und das weiß Olaf Scholz. Also ich schätze ja Olaf Scholz, dafür bin ich ja kritisiert worden. Olaf Scholz ist ein toller Bundeskanzler, hochkompetent. Also ich werde nicht müde, das zu sagen. Dafür werde ich kritisiert. Ich kenne ihn gut. Er ist einfach, also einfach jemand, der, mit dem man solche Themen in die Tiefe gehend diskutieren kann. Übrigens auch mit seinem Bruder, der ja Leiter der Klinik in Lübeck ist, ein also sehr renommierter Universitätsprofessor. Mhm. Also Scholz und ich, wir also sehen, was auf dem Spiel steht für die Versorgung der Babyboomer und schonen uns da nicht, sondern gehen an die unbeliebten Themen heran.
Das ist, machen wir mal kurz einen kleinen Schlenk zu Olaf Scholz, denn ich verstehe, was Sie da sagen wollen. Dass er tatsächlich mit den Themen sich in der Tiefe auskennt. Es hat ein Minister mal hier gesagt, wenn ich zu Olaf Scholz komme und ihm einen Vorschlag mache, muss ich damit rechnen, dass er so tief in dem Thema drinsteckt, dass er einen Gegenvorschlag macht, den ich vielleicht gar nicht so schlecht finde. Vielleicht gilt das für Sie nicht, war ein anderer Kollege. Warum dringt das nicht durch? Weil irgendwie wir in einer Phase leben, das hat neulich Richard David Precht, fand ich so mal schön gesagt, dass eigentlich, es geht darum um Meinung und nicht um Fakten und es geht um Emotionen und nicht um Sachlichkeit. Ist das das Problem, unter dem Olaf Scholz gerade leidet, unter dem vielleicht auch Angela Merkel gelitten hätte, wenn sie noch im Amt wäre?
Ich will Folgendes sagen. Zunächst einmal eine Feststellung. Ich verbringe viel Zeit mit Olaf Scholz. Mhm. Und wir diskutieren nicht nur über Gesundheitssystem oder Gesundheitsfragen. Wir kennen uns ja jetzt schon sehr lange. Ich kenne Olaf Scholz seit mehr als 20 Jahren. Und er ist wirklich immer bestens vorbereitet. Also wir werden zum Beispiel also jetzt in Kürze gemeinsam an einer großen Pflegereform arbeiten. Und da habe ich ein Konzept also entwickelt, was er jetzt also im Detail studiert. Und also wenn wir dann die Gespräche führen, dann weiß ich, Olaf Scholz ist tief eingearbeitet und man kann wirklich also ein Gespräch auf Augenhöhe führen und man kommt weiter. Das beeindruckt mich. Das sage ich nicht schnell. Er ist wirklich jemand, der ist nicht nur gut vorbereitet, der ist hochintelligent. Das ist einfach jemand, mit dem ich gerne zusammenarbeite. Und dass es zu wenig gewürdigt wird, das finde ich schade. Denn das ist eine Qualität, die also in der heutigen Zeit richtig wichtig ist. Ich erlebe es oft anders. Ich möchte hier keinen Namen nennen, es ist nicht meine Art, schlecht über andere zu reden. Aber Olaf Scholz ist diesbezüglich eine Ausnahme, er ist wirklich immer voll eingearbeitet, er hat die Vorlagen gelesen, er hat diskutiert, macht sich auch eine weitere Meinung. Also das geht sehr in die Tiefe. Ich habe vor kurzem mit Olaf Scholz, das kann ich ja hier also ausplaudern, mal darüber geredet, also da will eine Firma ein Medikament entwickeln für die Long-Covid-Behandlung. Mhm. Da war Olaf Scholz bestens eingearbeitet. Da rief mich an, was hältst du davon und so weiter und so fort. Da kann man dann ein Gespräch führen, das ist beachtlich. Und dass diese besondere Qualität von Olaf Scholz in der öffentlichen Wahrnehmung kaum eine Rolle spielt, das finde ich falsch und das müsste aus meiner Sicht kommunikativ viel besser vermarktet werden.
Dafür müsste man ihn tatsächlich auch so gut kennen, wie Sie ihn kennen und die, die ihn gut kennen, wissen das auch. Könnte er nicht von Ihnen was lernen? Weil bei Ihnen ist es ja auch so, Ihre Popularität hängt ja auch damit zusammen, dass die Leute offensichtlich das Gefühl haben, der kennt sich mit dem aus, was er macht, der weiß, wovon er spricht, der arbeitet extrem hart. Übrigens auch das, man kann Olaf Scholz vieles unterstellen, aber der arbeitet so wie Sie rund um die Uhr. Da gibt es nichts anderes.
So ist es.
Aber Sie sind dann auch, stellen sich, sind unterwegs, erklären das, werden nicht müde, das zu erklären, machen Dinge, wo Sie auch andere Leute erreichen. Ich habe gerade hier mit den jungen Kollegen gesprochen, die gesagt haben, oh, den würden wir gerne mal sehen und so. Und der ist Sie auch nicht zu schade, mal einen Witz mit den Jungs von der Heute-Show zu machen. Und man hat den Eindruck irgendwie, Sie schaffen es sozusagen, die Sachen rüberzubringen, genau das, was Olaf Scholz ja nicht schafft.
Also ich bin der Letzte, der Olaf Scholz Ratschläge geben könnte, wie er sich da so positioniert oder vermarktet. Aber ich kann so viel sagen. Also er macht wirklich eine großartige Arbeit. Er ist wirklich bedacht darauf, keine Fehler zu machen. Hört sich das genau an. Er ist auch sehr gerecht im Übrigen. Also da habe ich größere Probleme. Wenn ich ungeduldig bin, und im Hausministerium läuft es nicht, so wie ich das gerne hätte, kann ich sehr ungerecht sein. Da bin ich nachher dann auch nicht mit mir zufrieden. Aber dann rappelt es auch schon mal richtig, weil ich komme aus einer Arbeiterfamilie. Wir sind jetzt heute alle Studierte oder was auch immer, aber der Ursprung ist eine Vorarbeiterfamilie. Mhm. Und wenn es da nicht da so vorbereitet war, dann kann ich sehr ungehalten werden. Und Olaf Scholz zum Beispiel, dem wird das nicht passieren. Nie. Das ist einfach jemand. Und daher, das ist jetzt, also es ist kein Werbeblock, sondern ich gebe einfach wieder, wie es wäre. Und wenn da mehr von zu sehen wäre, würde uns sicher allen gut tun. Also, weil in einer solchen Situation, wo wir sind, Krieg, Gaspreis, Erpressung, also Erpressung durch Putin, also Verhetzung, die Ukraine-Hilfe, die Unterstützung, auf die wir alle angewiesen sind, dass man nichts Leichtfertiges macht. Da braucht man eigentlich einen Bundeskanzler wie Scholz, der die Dinge sich lange überlegt, der nichts Unvorbereitetes macht und so. Ich finde, er ist, und daher habe ich mich da ja auch festgelegt, ich finde, er ist eigentlich der beste Bundeskanzler, den wir heute haben könnten.
Und das ist eine Debatte, mal sehen, wie die sich noch entwickelt in den nächsten Monaten. Wir müssen zur Krankenhausreform nochmal kurz zurückkommen. Neulich hatte ich den Vorstandsvorsitzenden der DAK in diesem Podcast und er sagte, wenn Sie Herrn Lauterbach mal hier haben, dann fragen Sie ihn doch mal, warum müssen das alles nur die gesetzlich Krankenversicherten zahlen? Warum werden die Privatversicherten an der Krankenhausreform Stand jetzt nicht beteiligt?
Das ist ja nicht ganz richtig. Das ist der Kollege Storm gewesen, genau. Der hat das schon öffentlich gesagt. Aber die Hälfte der Transformation, um die es ja geht, das sind insgesamt 50 Milliarden Euro. Diese Reform wird über 10 Jahre 50 Milliarden Euro kosten. Das ist ja kein Geheimnis. Die Hälfte wird von Steuermitteln bezahlt und diese Steuermittel bezahlen natürlich auch die Privatversicherten mit. Somit hat der Storm einfach schlicht Unrecht, wenn er sagt, die Privatversicherten sind hier überhaupt nicht beteiligt. Das würde ja bedeuten, dass der Privatversicherte, jemand wie ich beispielsweise, dass wir keine Steuern bezahlen würden. Das ist nicht richtig. Trotzdem ist es so, wenn wir auf der Strecke mehr Steuermittel zur Verfügung haben, dann ist das richtig so. Trotzdem, ich finde es auch richtig, dass die Krankenkassen beteiligt sind. Wenn alles über Steuern bezahlt würde, dann hätten wir das Problem, dass die Krankenkassen ein großes Interesse daran hätten, die Mittel auszugeben zur Stabilisierung des Beitragssatzes. Klar. Ob dann wirklich die Investition immer im Vordergrund stünde, ist eine andere Frage. Das heißt, ich finde so eine Mischfinanzierung, Krankenkassen und auch also Steuermittel, Länder und Bund, ich finde das richtig und daher teile ich die Kritik also von Herrn Storm nicht.
Bei den ganzen Reformen muss ich daran denken, ich bin auch privatversichert und als ich damals mit Ende 20 privat habe versichern lassen, sagte damals der Mensch, der mir die Versicherung, weißt du was, wenn du 50 bist, dann gibt's das Modell gar nicht mehr. Das ist hinfällig. Ich bin jetzt schon 50, ich bin schon über 50 und habe das Gefühl, das Modell gibt es weiter. Zwischendurch gab es mal die Bürgerversicherung und die Idee, wird es dieses Modell, ich glaube 10% der Menschen in Deutschland sind privatversichert, kommt es ungefähr 90% gesetzlich. Viele davon sind schlicht Beamte, die sich das gar nicht aussuchen können, die sich dann freuen. Kann das Modell so bleiben bei all dem, was Sie vorhaben?
Ich glaube, dass das Modell langfristig an seine Grenzen kommt. Ich bin ja ein Befürworter der Bürgerversicherung. Ich bin selbst also privatversichert als Beamter. Damals, als ich Beamter wurde, da gab es noch gar nicht die Möglichkeit, wie jetzt in Hamburg, dass man sich dann als Beamter auch gesetzlich versichert und bekommt sozusagen den Zuschuss für die Krankenkasse dann ausgezahlt. Diese Möglichkeit gab es damals noch nicht. Sonst wäre ich damals auch schon also gesetzlich versichert worden. Aber lange Rede, kurzer Sinn, das System, also ist das Privatversicherungssystem hat zwei Nachteile. Der erste Nachteil ist ein Gerechtigkeitsnachteil. Der Gerechtigkeitsnachteil ist derjenige, der privat versichert ist, der bekommt schneller und einfacher Termine bei Spezialisten. Das finde ich nicht richtig, gerade wenn man überlegt, die meisten, die privat versichert sind, sind Beamte. Und weshalb sollten gerade die Staatsdiener bevorzugt werden, guter Punkt. Der bei der Steuerzahler wartet. Na, das kann ja nicht richtig sein, dass der Steuerzahler ansteht, er zahlt aber mit seinen Steuern also Versorgung des Beamten und der Beamte selbst, der Staatsdiener, wird bevorzugt beim Arzt. Das macht auf mich zumindest nicht den Eindruck, dass es konsequent ist. Und der zweite Punkt ist, diejenigen, die jetzt privat versichert sind, aber keine Beamte sind, die haben es im Alter oft schwer. Mhm. Das ist beträchtlich. Da werden dann oft 1200 Euro oder mehr sogar fällig an Krankenversicherungsbeitrag. Ich kenne viele Privatversicherte, die älter sind, die also es falsch eingeschätzt haben, die gedacht haben, im Alter hätten sie höhere Einkünfte, als sie dann nachher kamen.
Haben sie nicht.
Und nee. Also haben das dann nicht und die sind dann wirklich in einer zum Teil bedauernswerten Situation, weil wenn man als Privatversicherter dann abspecken muss auf so eine Art Basistarif, wo nur noch das Nötigste bezahlt wird, dann ist man wirklich noch schlechter gestellt als der gesetzlich Versicherte, weil das sind die Patienten, die dann wirklich, also, und somit, also glaube ich nicht, dass das System ewig bestehen bleibt. In dieser Legislaturperiode werden wir da nichts heranmachen. Ich also habe mich immer daran gehalten, Dinge, die wir im Koalitionsvertrag also vereinbart haben, was wir nicht machen, machen wir nicht. Der FDP war es sehr wichtig, dass wir da bei gesetzlich privat nichts ändern. Das habe ich zu honorieren. Ich arbeite sehr gut mit der FDP zusammen. Also ich komme auch gut mit Christian Lindner klar. Ich bin daher hier nicht bereit, jetzt in der Sendung also irgendjemanden zu kritisieren, dass wir das in dieser Legislaturperiode nicht machen. Aber es läuft ja nicht weg. Ich hoffe, ich habe noch Gelegenheit, also so etwas später umzusetzen. Mal schauen, wie es weitergeht.
Interessant, Sie betonen das ja auch interessanter, wenn man das von außen drauf guckt, stellt man fest, im Gesundheitsbereich gibt es diese Streitereien, die es in anderen Bereichen gibt nicht. Nein, was machen Sie denn, weil die Kollegen sagen, oh, verstehen wir sowieso alles nicht, was der da macht, alles zu kompliziert? Nee, das ist nicht oder? So.
Die Leute, die also in Gesundheit in der Ampel arbeiten, sind hochspezialisiert. Das sind zum Teil auch sehr also qualifizierte also Leute, also zum Beispiel Andrew Ullmann, Professor für Medizin in der FDP, ein sehr spezialisierter Fachmann, also Janosch Dahmen, Arzt bei den Grünen, Frau Christine Dugnus-Aschenberg, also auch ewig und drei Tage Gesundheitspolitik gemacht, könnte andere nennen, Heike Behrens, also eine sehr erfahrene Pflegespezialistin, also Dagmar Schmidt, also die sich mit behindert. Wir haben sehr gute Leute dort und die kennen sich mindestens so gut aus wie der Minister, der hier sitzt. Aber wir treten auf als Team. Ich sage immer, wir sind bei Gesundheit Team Ampel. Team Ampel. Also, und wenn wir auch schon mal Konflikte haben, dann möchte ich einfach nicht, dass es nach außen tritt. Was wir haben da oft, also wird die Branchenpresse versucht ja immer Streit zu sehen, also fetzt euch, dass die Fetzen fliegen und dann wird danach beklagt, dass wir uns streiten. Ich sage, das dürfen wir nicht bedienen, konzentriert euch, arbeitet in der Sache und da gebe ich auch schon mal nach. Also wenn es, also wenn die Kollegen einen Vorschlag haben, wo ich am Anfang dagegen gewesen bin und ich sehe die Argumente, muss man nachgeben. Wir brauchen in der Ampel Teamgeist. Ich werde wirklich, also wahrscheinlich in der Ampel einer der, wir wollen die gesamte Legislaturperiode nutzen. Für mich ist es weiterhin so, Ampel wirkt, Ampel funktioniert, Ampel macht im Gesundheitssektor Gesetze, die sonst niemand angepackt hat. Davon könnte ich also hier ein Lied singen. Die Krankenhausreform ist nur ein Beispiel. Wir machen auch Gesetze, die schwierig sind. Zum Beispiel das Cannabis-Gesetz. Da waren ja alle Länder dagegen. Wir ziehen das durch. Das ist nur gelungen, weil wir als Team Ampel gestanden sind.
Was ich dabei gesehen habe, ich habe mal so geguckt, wie die Reaktion der Lobbygruppen, der Ärzte, der Pfleger etc. auf verschiedene Gesetzesvorhaben sind im Zeitverlauf. Und da ist mir aufgefallen, es ist eigentlich egal, das ist vielleicht auch eine beruhigende Nachricht für Sie, ist eigentlich egal, was die jeweilige Bundesgesundheitsminister gemacht hat. Es gab eigentlich immer Gegenwind. Es ist interessant, es gibt fast nie mal so, das wird Ihrem Vorgänger Jens Spahn genauso gegangen sein, es gibt niemand, der sagt, ach, das ist eine gute Idee. Ja, ganz, also ganz, also sag mal, ganz, aber nicht von allen Seiten, dass alle sagen, weil jetzt als Laie würde man denken, Krankenhäuser, die sich spezialisieren auf Sachen, wo ich auch als Patient weiß, da gehe ich gern hin. In Klammer mache ich ja heute schon. Als meine Mutter damals eine neue Hüfte brauchte, ist sie natürlich in eine Klinik gegangen, wo der Arzt gesagt hat, ich mache 15 Hüften. Und dann sagte meine Mutter zu ihm, 15 Hüften die Woche, das ist ja viel. Sagt er, nein, am Tag. So, ich gehe lieber zu jemandem, also das war ja immer schon so, und dass man sagt, man behält eine Grundversorgung offen und man bezahlt nicht die Fälle, das klingt doch alles erstmal so, dass man als Laie sagen würde, vernünftige Idee, bevor dann Kliniken pleite gehen. Trotzdem kriegen Sie für das genauso wenig Applaus wie vorher diejenigen, die genau das Gegenteil gemacht haben.
Ja, ist richtig, also ich gehe nach dem System vor, den Gegenwind der Lobbygruppen hat man immer. Ob man jetzt schlechte Gesetze macht oder gute Gesetze macht, ob man jetzt grundsätzliche Gesetze angeht, oder ob man mehr oder weniger das tut. Selbst wenn man das macht, was die Lobbygruppen wollen, wird man noch kritisiert. Daher gehe ich danach vor, da ich sowieso kritisiert werde, mag ich auch die Gesetze machen, die wirklich dem Bürger helfen und die also grundsätzlichere Gesetze sind. Weshalb klagen die Lobbygruppen grundsätzlich? Die Lobbygruppen klagen grundsätzlich, beispielsweise die Krankenhausverbände oder meinetwegen die Ärzteverbände und so weiter und so fort, was man ja auch niemandem vorwerfen kann, denn dafür werden die Gruppen ja bezahlt. Aber die klagen immer, weil sie dann doch zum Schluss immer die deutsche Lösung wollen. Und die deutsche Lösung ist
mehr Geld,
alles bleibt so, wie es ist. Und das haben wir einfach zu lange, die deutsche Lösung haben wir auch in anderen Bereichen praktiziert. Aber wenn Sie die Strukturfragen nicht angehen und praktizieren die deutsche Lösung, es bleibt alles, wie es ist, der Lobbyist hat gewonnen, dann geben Sie viel Geld aus, 4 Jahre später stehen Sie erneut genau wo vorher, das macht keinen Sinn. Daher bin ich ganz dezidiert auch angetreten von Anfang an, das wusste Olaf Scholz übrigens auch, dass ich nicht bereit bin, die deutsche Lösung zu praktizieren im Gesundheitssystem und habe bisher auch also das weitestgehend vermieden.
Sie haben eine Sache mit Olaf Scholz gemeinsam. Olaf Scholz möchte gern weiter regieren. Sie sagen, Sie haben großen Spaß. Das merkt man auch. Sie möchten auch weiter regieren. Nun bin ich gespannt, wie kann das klappen? Man hat ja den Eindruck heute, ich habe vorhin mit Manfred Göllner von Forsa gesprochen und er sagt, ja, man kann nichts ausschließen. Aber die Hoffnung von Olaf Scholz, dass sich 2021 wiederholt, die hält er für gering. Also wie kann man denn, wie ist es denn vorstellbar, dass wir heute in 1,5 Jahren hier sitzen und Sie sind immer noch Bundesgesundheitsminister? Ah, es gibt eine Idee. Natürlich in einer großen Koalition.
Also für mich ist das Wichtigste, dass wir erstmal also die 3 also Grundtugenden hier also durchsetzen. Rabotti, Rabotti, Rabotti. Okay. Es muss gearbeitet werden. Die Gesetze müssen kommen, die Gesetze müssen Hand und Fuß haben. Der Bürger sieht, hier verbessert sich etwas, hier haben wir lange darauf gewartet, jetzt ist es da und so weiter und so fort. Also Digitalisierung zum Beispiel, 20 Jahre darüber geredet worden. Also nächstes Jahr werden Sie die elektronische Patientenakte haben. Dann sehen Sie auf dem Handy ja mal, da sehe ich die Befunde. Dann können Sie sich die mit künstlicher Intelligenz auch noch also erläutern lassen und so weiter. Es geht was voran. Wenn wir das in vielen Bereichen machen, dann also steht die Ampel zum Schluss anders da. Wir müssen jetzt also die Wunden lecken. Die Haushaltsdiskussion war in der Form schädlich, überflüssig und ein Fehler. Aber es muss jetzt nach vorne gehen, wenn wir jetzt in einen richtig guten Schlusssport übergehen und überraschen diejenigen, die wenig von uns noch erwarten, dann sieht das gar nicht so schlecht aus. Und ich kenne Olaf Scholz, wie gesagt, seit 20 Jahren. Ihn darf man nie unterschätzen. Das wusste auch Bundeskanzlerin Angela Merkel schon. Und also wir arbeiten auf jeden Fall im Team daran, dass wir hier noch nach vorne kommen.
Lieber Lauterbach, vielen Dank, dass Sie heute hier waren. Dankeschön.
Danke Ihnen.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.